Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit der deutschen Wiedervereinigung kamen auch Eigentumsfragen wieder aufs Tapet, im kleinen wie im großen Stil. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs hatte der deutsche Hochadel, die Familie Hohenzollern, auf alle Standesvorrechte verzichten müssen. Aber seit Jahren fordert sie Entschädigung und Privilegien. Die moralische Empörung über solche Forderungen ist das eine, die Rechtslage das andere. Unsere Kulturkorrespondentin Christiane Habermals verfolgt den Streit um die Ansprüche der Hohenzollern seit geraumer Zeit. Wie sieht denn die Gemengelage momentan aus, wo der politische Druck im Eigentumsstreit zwischen dem Bund, dem Land Brandenburg und den Hohenzollern wächst?
Na, momentan ist der Stand so, dass das Land Brandenburg hatte ja im Sommer im Wahlkampf eine Klage wieder hat aufleben lassen, die geruht hatte, solange verhandelt wurde zwischen dem Bund Brandenburg und dem Haus Hohenzollern, um eine gütliche Einigung herbeizuführen. Und diese Verhandlungen waren dann damit natürlich erstmal geplatzt, zumal in diesem Zuge auch die Liste mit den Maximalforderungen der Hohenzollern öffentlich gemacht wurde, was natürlich in der Öffentlichkeit für eine sehr schlechte Stimmung gesorgt hatte gegen das Haus. Und jetzt ist die Frage, bleibt Brandenburg dabei? Also besteht das Land darauf, die Sache jetzt vor Gericht klären zu lassen? Oder wird doch noch weiter nach einer Verhandlungslösung gesucht? Und da ist jetzt der neueste Stand. Kulturstaatsministerin Grütters hat in einem Brief diese Frage auch an das Brandenburger Finanzministerium, das zuständig ist, gestellt, ob es sich weiter auf den Standpunkt stellt, das vor Gericht klären zu lassen oder ob es eine Chance auf neue Verhandlungen gibt.
Man sollte sich, Christiane Habermals, vielleicht den Streitwert noch mal in Erinnerung rufen. Was genau fordern die Hohenzollern?
Na, zunächst geht es um eine Entschädigung um 1,2 Millionen Euro für die nach dem Zweiten Weltkrieg enteigneten Schlösser der Hohenzollern wie Zizilienhof oder Rheinsberg. Diese Entschädigung hatte das Finanzministerium in Brandenburg abgelehnt, eben mit dem Hinweis auf die Unwürdigkeit der Antragsteller, begründet damit, dass der Kronprinz der Hohenzollern Wilhelm und auch andere Mitglieder Familie dem Nationalsozialismus erheblich Vorschub geleistet hätten und nur in so einem Fall wären Entschädigungen ausgeschlossen. Dann geht es noch um eine lange Liste mit anderen Schlössern und ihrem Inventar mit tausenden und tausenden Möbel, Kunstwerke, wertvolle Gemälde, Bücher, Schriften, die die Hohenzollern als ihr Eigentum beanspruchen und die in vielen Museen in Berlin und Brandenburg hängen. Und es geht um das Wohnrecht auf Zizilienhof, hat für besonders viel Empörung gesorgt. Wie viel davon aber tatsächlich beansprucht würde und wie viel davon jetzt nur aufgelistet wurde, um zu sagen, das alles könnten wir auch noch fordern, das ist nicht ganz klar. Klar ist nur, wenn das vor Gericht landet, dann besteht eben auch das Risiko, dass die Hohenzollern Recht bekommen und damit auch mit ihrer Maximalforderung.
Die FAZ schreibt heute, dass die Chancen für eine gütliche Einigung mit der einstigen deutschen Herrscherfamilie schwinden. Für wie wahrscheinlich halten Sie das?
Ich halte das zu diesem Zeitpunkt zumindest noch für spekulativ. Fakt ist, es gibt noch keine Antwort aus Brandenburg. Andererseits macht die öffentliche Debatte natürlich auch eine gütliche Einigung immer schwerer. Es gibt ja auch Äußerungen des SPD-Finanzhaushälters Johannes Kahrs, der gesagt hat, keinen Cent an die Hohenzollern, obwohl er jetzt selber Geld freigegeben hat für die Sanierung der Hohenzollern-Gruft im Berliner Dom, aber das steht auf einem anderen Blatt. Und es bleibt eben auch die Frage, welche öffentliche Akzeptanz so eine Einigung am Ende finden würde.
Es ist ja immer wieder die Rede davon, dass als juristisches Hauptargument gelten wird, welche Rolle die Hohenzollern in der NS-Zeit gespielt haben, wie sehr sie sich als Familie mit der Diktatur eingelassen haben. Wie lässt sich so etwas klar nachweisen? Die Historiker kommen da ja auch schon seit Jahren zu und sehr unterschiedlichen Schlüssen.
Ja, das ist in der Tat schwierig. Also um diese Frage tatsächlich vor Gericht auch zu beantworten, wurden ja diese vier historischen Gutachten eingeholt. Vier Gutachter, drei Meinungen. Das ist in der Tat schwer zu bewerten, erst recht, wenn die Bewertung dann am Ende gerichtlich vorgenommen werden muss. Und wenn man sich anschaut, wie unterschiedlich die Gerichtsurteile ausgefallen sind in der Vergangenheit, dann hat man das Gefühl, das ist tatsächlich mit gewissen Risiken behaftet. Es wird immer genannt ein Präzedenzfall, der Präzedenzfall von Alfred Hugenberg, der sein Rittergut nicht zurückbekommen hat, eben mit Hinweis auf seine Nichtwürdigkeit im Sinne dessen, dass er dem Nationalsozialismus Vorschub geleistet hat. Allerdings ist Hugenberg auch ein ganz anderer Fall. Also der hat auch im Kabinett gesessen und da ist es sehr viel klarer, dass er den Nazis zur Macht verholfen hat und sich mit ihnen gemein gemacht hat, als das jetzt für die Hohenzollern gesagt werden kann.
Warum fordern die Hohenzollern denn eigentlich nach über 100 Jahren vermeintliches Eigentum zurück? Denn damals ist ja ein Vertrag ausgehandelt worden.
Ja, das ist erstmal ihr gutes Recht. Das kann man finden, wie man will. Aber Deutschland hatte zweimal die Möglichkeit, dieses Thema Entschädigungen abschließend zu lösen. Einmal während der Weimarer Republik 1926 hat man auf eine vollständige Enteignung der Hohenzollern verzichtet und im Gegenteil den Hohenzollern eine große Menge an Eigentum und Kulturgütern zugestanden. Da sind große Eisenbahnzüge damals ins Exil nach Holland an den Wohnort des abgedankten Kaisers gegangen. Und die andere Möglichkeit gab es dann nach Ende des Zweiten Weltkrieges, als man die Möglichkeit gehabt hätte, dort abschließend zu einer rechtlichen Regelung zu finden. Das hat man nicht getan. Man hat gesagt, es gibt das Recht auf Entschädigung und das gilt dann natürlich auch für die Hohenzollern. Und das ist die gesetzliche Lage, die für alle gilt.
Also kann man sagen, zweimal war der Bruch mit der Monarchie nicht konsequent vollzogen.
So kann man das sagen. Also es gibt ja auch den Spruch von Karl Marx, glaube ich, der mal gesagt hat, in Deutschland findet die Revolution nicht wirklich statt, weil das Betreten des Rasens verboten ist. Und ich glaube, das kann man auch auf die deutsche Revolution insgesamt anwenden. Es gab einfach eine sehr starke Unterstützung, auch noch in der Bevölkerung und großen Respekt vor dem Königshaus. Der Geist der Monarchie war noch sehr wach und sehr zum Leidwesen vieler, die das damals mit ansehen mussten, ist gerade aus der Arbeiterschaft, ist mit den Fürstenhäusern und mit den Hohenzollern sehr milde umgegangen worden.
Danke Ihnen für all die Informationen zu den Rückgabeforderungen der Hohenzollern. Christiane Habermals, danke.
Gerne.